Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Doppelpunkt. Präsentiert von der Hause Garage in Auwedischwil. Ihre Toyota-Partner am Zürichsee. Jetzt mit dem neuen vollelektrischen Toyota BZ4X inklusive Allradantrieb. Hause.ch.
Das ist Teil 1 von unserer Serie «Best of Doppelpunkt» mit Ausschnitt aus den spannendsten und interessantesten Gesprächen mit folgenden Gästen. Der Bruno Letzi, Militärhistoriker, Journalist und Generalstabsoffizier. Der Roland Kunz, Arzt und Pionier von der Palliativmedizin. Und die Regula Esposito, Schweizer Komikerin, Schauspielerin und Sängerin, bekannt unter dem Namen Helga Schneider. Vor kurzem hat man den Medien leider müssen entnehmen, dass der Bruno Letzi verstorben ist. Aus diesem Grund und als ehrende Erinnerung an ihn fangen wir unsere Sommerserie mit ihm an. Ich habe Bruno noch im Februar von diesem Jahr gefragt, wer er ist. Und das war seine Antwort.
Vielen Dank, Roger, für die Einladung, die mich natürlich sehr freut. Ich bin im Moment ein zufriedener Pensionär.
Aber als Mensch, jetzt, zufriedener Pensionär, das ist ein bisschen mager.
Es ist ein bisschen mager, aber im Moment, nach dieser Buchpublikation, ist man ein bisschen in einem Loch rein, wie fragt, wie könnte es weitergehen? Und ich frage mich immer mehr, wer bin ich wirklich?
Genau, also, versuch doch eine Antwort.
Ich habe derart viele Sachen gemacht. Ich war in der Bundesverwaltung, im Nachrichtendienst Zürich, Zeitung. Nachher war ich an der Uni Zürich Lehrbeauftragter bis 1974, also 10 Jahre lang.
Kann man das?
Das kann man. Und die Erfolge, so wenn ich rumhöre und wenn ich mit Leuten rede, die bei mir waren, es ist recht erfolgreich. Und ich habe gesagt, das wäre eigentlich der Beruf gewesen, den ich am liebsten gemacht hätte.
Also hast du den Beruf verfehlt?
Ich habe es gemeint eine Zeit lang und dann auf einmal sage ich, wenn ich den Vorlauf nicht gehabt hätte. Mhm. Also die Bundesverwaltung, die Einblicke in die nachrichtendienstliche Tätigkeit, wenn ich die Zürich-Zeitung nicht gehabt hätte, mit dem Auslandaufenthalt, mit den Auslandbeobachtungen im Krieg, dann hätte ich die Vorlesung gar nicht so glatt können geben. Also es hängt alles zusammen.
Gut, aber was würdest du sagen, was bist du für ein Typ? Eher ein Optimist oder eher ein Pessimist? Eher ein extrovertierter oder eher introvertiert?
Ich bin eher ein bisschen pessimistisch veranlagt. Ja, eher ein bisschen melancholisch, auch in den Lektüren oder so. Aber dann doch, man muss sich auch wieder weiterleben. Und dann nimmt man wieder, ich würde mich so gedämpft optimistisch
bezeichnen. Also erzähl mal doch über deine Familie. Ich habe vor allem über deinen Grossvater gelesen. Das war eine ganz spezielle Person.
Der Grossvater war eine ganz spezielle Person. Ich habe ihn nicht sehr gut kennen. Er ist einfach am Samstag gekommen. Er hat nie Schweizerdeutsch gelernt.
Ein Italiener?
Er war ein Italiener aus Gallipoli, 1877 geboren. Dort auch sehr ein Mann der Linke, oder? Auch dann der Bischof von Lecce seinen Wagen mal umgestoßen, weil er in Griechenland unterstützen mit dem Boot über das Meer rein. Und dann ist er in die Schweiz kam 1906, war Schneider, hat dann aber auch da, hat er kurz vor dem Spanischen Bürgerkrieg oder während dem Spanischen Bürgerkrieg, hat er dann ein Büro betrieben zum Rekrutieren. Das war natürlich auch nicht gestattet. Also eine abenteuerliche Figur. Auf der einen Seite eben, wie gesagt, ein Linke und auf der anderen Seite dann ein Anhänger von Richard Wagner. Er ist in jede Oper von Wagner gegangen, die man in Zürich gespielt hat. Jedes Jahr ist damals noch der Parsifal aufgeführt worden. Da ist er jede Aufführung angeschaut und geblieben, bis der eisige Vorhang runter ist. Also ein Mann von grossen Emotionen.
Aber er hat auch zugeschlagen. Zum Beispiel hat er mal den italienischen Generalkonsul Gorfiegt, oder?
Das war im Mai, glaube ich, 1937, hat er den Gorfiegt am irgendwo am Hafenhänge. Und ich habe das eigentlich erst erfahren, als ich beim Nachhinein...
Wieso? Weil das ein Faschist war?
Das war ein Faschist, ja. Aha.
Und auf diese Art und Weise hat er dann sich bemerkbar gemacht. Das hat nicht geholfen bei der Einbürgerung, oder?
Das hat dem Vater die Einbürgerung dann ein bisschen schwieriger gemacht, oder es hat sich ein bisschen hingezögert. Das war ja nicht unbedingt gefragt, dass der Nährboden, der für die Schweiz eigentlich gefragt war, ist. Und ich habe damals beim Nachrichtendienst gesagt, über so einen müsst ihr doch etwas haben bei der Bundespolizei.
Und
dann nachher bin ich übergegangen. Dr. Amstein war der UNA unterstellt. Und dann hat gesagt, ja, wir sind auch fündig geworden. Und dann ist noch lange vor der Fischenaffäre ist so eine grüne Fische vor ihm gelegen mit einem roten Kreuz durch sich. Wir hätten es schon lange vernichten müssen. Ist ja schon weit über 100.
Und so hat man geredet damals.
So hat man damals geredet.
Sehr freundlich.
Ja, wir sind so ein Berner, ein Väterstudent und Generalstabsoberst.
Moni.
Der Amstein. Und dann hat er mir ein paar Sachen vorgelesen daraus, oder? Aber überkommen habe ich das natürlich dann nicht.
Also gut, also du kommst aus einer sehr illustren Familie. Du bist, glaube ich, in dem Quartier, wo wir jetzt sind, aufgewachsen. Dein Vater war schon richtig dann Teil von der bürgerlichen Gesellschaft in Zürich, oder?
Ja, gemischt. Der Vater war am Schluss Vizedirektor vom Lebensmittelverein Zürich, wo natürlich sozialdemokratisch bestimmt war, oder? Das ist der berühmte National Rat Otto Schütz hat dort zu sagen gehabt. Nachher die Lilian Uchtenhagen, nicht gerade eine Freundin vom Vater. Und der Vater war sozialdemokratischer Gemeinderat gewesen.
Also,
ja, es ist also nicht...
Nicht unbedingt das militärische Milieu, wo du aufgewachsen bist.
Überhaupt nicht. Er war Postordonnanz gewesen, der Grenzbrigade 6, oder?
Und was hat er denn gesagt, wo du da Militärkarriere gemacht hast?
Du, er ist immer, das hat ihn eigentlich, da hat er ihm Freiheiten gelassen. Nicht, dass er einen Krach gehabt in der Familie, wo gesagt hat, du, also nein, da geht das nicht. Also schau mal auf unsere Tradition. Wir da eher ein bisschen aus dem linken Kreis, jetzt willst du dann Offizier werden, lass das lieber bei.
Aber warum hast denn du das unbedingt wählen? Was hat dich denn so fasziniert am Militär?
Das Militärische, das kann man sagen, ist zum Teil ein bisschen im Gegensatz zu meiner Person. Ich hätte auch literarisch etwas machen können.
Aber bist du es nicht geworden?
Ich bin es dann nicht geworden. Das ist eigentlich am Gymi passiert. Da ist der... Ich muss es einfach sagen, das war ein charismatischer Geschichtslehrer. Das war der berühmte Walter Schaufelberger.
Über den du ausgiebig geschrieben hast?
Ja, der war bestimmend. Also,
der hat dich dazu gebracht, die Karriere in Island.
Er hat uns dazu gebracht. Wir waren 13, 14 Schüler. Von denen sind 11 Offizier geworden.
Unglaublich,
oder? Und wir haben
und zwar im Literargymnasium, eben, wo eigentlich eine andere Richtung vorgegeben ist.
Ja, er hat dann auch nicht ganz das Lehrerkollegium reingepasst. Das war der zackige Typ mit Kurzhaarhaarschnitt.
Und das hat dir Eindruck
gemacht? Das hat mir nicht, ich muss es ehrlich gestehen, hat mir Eindruck gemacht. Mhm. Er hat mich sehr beeinflusst. Ich habe nachher Dissertation bei ihm geschrieben. Er ist nachher nach uns...
Was hat man bei einem Mittelschullehrer können Dissertation
nein,
schreiben?
Nein, er ist Professor geworden.
Aha,
ja, er ist Professor nachher geworden. Das hat es damals überhaupt noch gegeben. Mhm. Oder es hat sehr gute Mittelschullehrer gehabt, die durchaus eine Hochschulkarriere hätten können in Angriff nehmen. Auch der Biologielehrer ist nachher ein sehr bekannter Verhaltensforscher geworden an der Uni Zürich, der Hans Kummer. Also es hat sehr gute, profilierte Lehrer gehabt.
Und du bist dann also eben Offizier geworden und Stufe um Stufe bist du aufgegangen. Über das reden wir doch. Du hast gesagt, nachdem der Krieg angefangen hat zwischen Russland und der Ukraine, jetzt muss ich diesen Seich nochmal erleben. Wieso sagst du so etwas? So etwas haben wir ja gar noch nie erlebt.
Vielleicht in einem grösseren Zusammenhang, Roger. Wir haben es nicht erlebt. Wir haben natürlich, wenn wir zurückschauen, auch du, oder? Wir haben natürlich gefährliche Situationen auch erlebt, oder? Wir haben Kuba 1962, wir haben vorher die ganzen Umwälzungen im Ostblock, im Raum von der Sowjetunion, von der alten Sowjetunion, nicht von der Sowjetunion, vom Warschau-Pakt haben wir erlebt. Dann haben wir die Kriege gehabt, natürlich auf dem Balkan, die dürfen wir nicht vergessen. Wir haben Vietnam gehabt, wir haben Irak. Aber dass der Konflikt, die direkte Konfrontation, und das ist es letztlich, zwischen Russland und dem Westen wiederkommt, das habe ich eigentlich nicht mehr erwartet. Gerade nach der Charta von Paris 1990, wo man gemeint hat, doch, jetzt geht es ein bisschen vorwärts. Es wird zwar nicht viel besser alles, aber irgendwie eine Entspannung ist da. Wir können uns vielleicht auf eine normale Zeit können wir uns einstellen. Dann habe ich gesagt, nein, jetzt ist doch genug, jetzt haben wir so viel Lage.
Aber du hast noch mehr gesagt, du hast gesagt, all das, wofür ich mich in meinem Berufs- und Milizleben eingesetzt habe, ist zerbrochen. Also du nimmst es also persönlich. Hast du das Gefühl, du hättest versagt?
vielleicht hat es ein bisschen überspitzt. Aber ich habe schon gedacht, ich bin immer mit Engagementsachen hergegangen.
Aber was hast denn du, für was hast du dich denn eingesetzt?
Ich habe eigentlich gekämpft, weißt, für die sicherheitspolitische Öffnung, für die ganzen Strukturen, für die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, für Friedenseinsätze, die sind ja verschwunden im Moment.
Eben, OECD gibt es nicht mehr.
Ja, sie gibt es schon.
Ja, aber sie aber sind
hat keine Bedeutung.
UNO. Keine Bedeutung.
Hat einfach wegen dem Vetorecht, also eine Resolution vom Sicherheitsrat in einer wirklich heiklen Phase, die gibt es nicht mehr. Oder? Also für das sage ich...
Das heisst, es ist doch eine einmalige Situation, wo wir sie jetzt haben. Und jetzt müssen wir vielleicht noch ein bisschen zurückgehen. Du hast dann gesagt, ich gehe in die Schweizer Armee und ich will schauen, dass die Schweizer Armee dann parat ist, wenn irgendwann mal etwas Ernstes passiert. Und? Ist das erfolgreich gewesen?
Ich glaube, da in den Jahren, wo wir daran geschafft haben, mit grossem Ernst, oder? Riesig viele Übungen. Wir hat auch materiell, hat man eigentlich geschaut, dass alles in Sachen. Wir hat es zu dem gebracht, wo man mit unseren Möglichkeiten hat können. Es hat immer Lücken gehabt. Da habe ich gewusst, ich habe zu intensiv im Zentrum von der Bundesverwaltung mitgeschafft, dass ich nicht gewusst habe, wo Lücken sind. Und jetzt sieht man es ja eindeutig, ohne irgendwie es näher zusammengehen im Rahmen von der NATO. Das wird nicht mehr zu begangen.
Also du bist ja Generalstabsoffizier geworden. Was heisst das genau? Was passiert mit einem und was erlebt man, wenn man Generalstabsoffizier ist?
Gut, man ist wie jeder vorher, ist man Truppenkommandant. Ich war Kompaniekommandant bei der Infanterie. Nachher habe ich natürlich als Bundesbeamter damals, das ist fast zwingend nötig gewesen, wenn man hat wollte, vorwärts kommen in der Bundesverwaltung, auf das ich dann verzichtet habe, hätte man müssen den Generalstabsdienst können machen.
Und was ist denn passiert? Du bist ja eben, Bundesverwaltung heisst, du bist im Nachrichtendienst gewesen. Du bist also so einer von der Spionagenabteilung gewesen, oder?
Nein, wir haben Analyse gemacht. Also,
Analyse.
Der Nachrichtendienst damals, du hast ja gelesen im Buch, er war sehr pionierhaft gewesen am Anfang. Oder? Es war ein sogenannter rezeptiver Nachrichtendienst, der vor allem sein Wissen aus den Beziehungen und aus den Verbindungen mit anderen Nachrichtendiensten gezogen hat.
Und wie geht es eigentlich gesundheitlich?
Ich hatte einige Rückschläge gehabt und ich habe doch gestaunt, dass ich da das Buch doch noch trotz allem fertig gebracht habe. Das ist manchmal, da hat der Generalstab gewirkt, oder? Der Zeitplan und die Auftragserfüllung, die hat man schon können.
Genau, also ja. Die Auftragserfüllung von deinem eigenen Auftrag.
Ja, der kommt jetzt in der vierten Auflage.
Unglaublich. Das heisst, von Feld zu Feld ein Leben zwischen Armee, Journalismus und Politik. Von Bruno Letzi, danke vielmals, dass du gekommen bist. Letzter Musiktitel von dir, Bruno. Der Tod ist ja vielfach noch ein Tabuthema bei uns, aber der Roland Kuhns als Pionier von der Palliativmedizin befasst sich eingehend mit dem Thema. Vor allem wollte ich wissen, was denn Palliativ eigentlich heisst.
Palliativ kommt ja aus dem Lateinischen und kommt von dem Begriff Pallium, der Mantel. Und es ist eigentlich so ein bisschen zwei Dimensionen von dem Mantel. Auf der einen Seite etwas zudecken, Symptome, Schmerzen, andere Sachen lindern. Und auf der anderen Seite jemandem einen Mantel umlegen, heisst auch Geborgenheit geben, ihn nicht allein lassen, ihn nicht im Regen stehen, in einer schwierigen Situation.
Und das versuchen Sie. Sie haben ja, glaube ich, früher mal in einem Heim tätig gewesen und haben dort gesagt, Sie haben gemerkt, dass Sie den meisten Leuten gar nicht mehr bieten kurz vor dem Tod.
Ja, also ich habe das Rüstzeug dafür nicht gehabt, oder? Weil ich es nicht gelernt habe, weder im Studium noch in meiner Zeit als Assistenzarzt. Und habe dann gemerkt, alte Leute, das sind die Leute, die sterben. Man wird immer wieder damit konfrontiert. Und ich habe eigentlich gar nicht recht gewusst, was ich diesen Menschen nachher gut tun kann in dieser Situation. Und das hat mich motiviert, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Damals, wo das eigentlich noch überhaupt kein Thema war in der Medizin, wo wir müssen in ganz Europa ein paar Kollegen suchen, die sich mit dem gleichen Thema befassen.
Aber ist doch eigentlich erstaunlich, oder?
Ja.
Ja. Sind Sie nicht auch überrascht gewesen, dass man alles hat wollen wissen über das Leben, aber nichts über den Tod?
Ja, schon, aber ich glaube, es ist, weil man irgendwo die Erkenntnis gab, man kann nichts machen gegen den Tod, hat man sich wie anderen Sachen gewidmet und viel zu wenig dem Thema gewidmet.
Gut, also, dann haben Sie versucht, sich mit dem zu beschäftigen und was haben Sie herausgefunden?
Dass es eben nicht nur getan ist damit, dass man einfach mit starken Schmerzmitteln dahinter geht, sondern dass man wirklich muss die ganz persönlichen Bedürfnisse von einem Menschen in dieser Situation abholen. Und die Bedürfnisse, die können weit auseinandergehen. Eben, beim einen ist es, dass man möglichst keine Schmerzen hat. Der andere, der muss noch irgendeinen Prozess fertig machen, will noch irgendwelches unfinished Business erledigen. Vielleicht braucht er auch einfach jemanden, der bei ihm ist, weil er Angst hat. Also es kann ganz unterschiedlich sein.
Das klingt jetzt ein bisschen unbestimmt jetzt für mich. Das heisst, Sie müssen einfach einfühlsam sein, oder?
Ja, also es ist nicht eine Kochbuchmedizin, wo man kann sagen kann, ein sterbender Mensch muss erstens das, zweitens das, drittens das geben, sondern man muss tatsächlich anschauen, anhören, was der individuelle Mensch braucht in dieser Situation.
Und wie gehen Sie da vor?
Dass man mit den Leuten redet. Also meine Art von Medizin ist in erster Linie eine sprechende Medizin, dass man ansitzt zum Patienten, dass man ihn fragt, was ihn im Moment am meisten beschäftigt, was ihn umtreibt, was ihm Angst macht. Und dann ist man mit drin.
Aber braucht es da einen Arzt? Braucht es da nicht einen Psychologen oder Psychotherapeut?
Ich glaube, es lässt sich eben nicht trennen. Also es ist, wenn man jemanden in dieser Situation gut betreuen will, dann ist es auf der einen Seite die physische Seite, die körperliche Seite, aber die lässt sich nicht einfach auseinanderbeindeln von der psychischen Seite oder von
der existenziellen. Aber da sind Sie jetzt mehr mit der psychischen Seite beschäftigt, weil Sie sehen, rein medizinisch kann ich nicht mehr viel oder gar nicht mehr machen.
Nein, eigentlich mehr darum, weil ich denke, dass Psyche einen ganz grossen Einfluss hat auf das, was der Patient körperlich erlebt. Mhm. Also ich habe immer wieder Situationen erlebt von Menschen, die mit sehr starken Schmerzen uns zugewiesen worden sind, wo man die Haie nicht in den Griff bekommt. Und wenn man dann einmal angeschaut hat, mit dem Patienten geredet hat, haben wir gemerkt, es ist das Problem dahinter und es ist gar nicht ein körperliches Phänomen.
Sie haben einmal gesagt, man sollte möglichst früh mit den Leuten reden und auch mit den Angehörigen. In welchem Moment dann?
Ich glaube, kann man nicht so generell sagen, aber man muss den Elefant im Raum muss man beim Namen nehmen.
Aber was ist der Elefant? Weiss man dann immer, dass jetzt der sterben wird?
Man weiss nicht auf den Tag genau, wann er sterben wird, aber man sieht es, wenn sich das abzeichnet. Und
wie sieht man das? Also wie sieht man das? Weil es heisst immer wieder, kann sich vielleicht wieder erholen oder es gibt ja Wunder oder was man da immer wieder hört. Aber Sie, wenn Sie jemanden gesehen und vielleicht untersucht haben, wissen, das wird jetzt die wenigen Tage oder Wochen zu einem totalen Systemzusammenbruch kommen.
Ja, es sind auf der einen Seite Befunde, die man natürlich hat, die medizinischen Befunde, Krankengeschichte, die man kennt, und auf der anderen Seite dann die direkte Beurteilung vom Patienten, die einem schon ermöglicht, zu sagen, mit einer gewissen Spannweite natürlich, wie die Lebenserwartung noch ist.
Und dann, wenn Sie eben die Leute mit dem konfrontieren und sagen, du wirst jetzt dann sterben. Oder ich weiss nicht, wie sie es sagen, sicher viel besser und so, aber wir können da nicht mehr viel machen, wir müssen jetzt über den der Tod oder über die letzten Tage reden? Oder wie geht das?
Also ich glaube, wichtig ist, dass man wirklich ehrlich ist mit den Leuten und dass man sagt, wenn medizinisch jetzt da nichts mehr zu machen ist. Und manchmal sieht man, dass ein Patient Hoffnung hat. Und ich sage, auf ein Wunder hoffen können sie immer, aber wir müssen einen Plan B haben. Und der Plan B ist, dass es zunehmend schlechter wird. Und jetzt müssen wir schauen, wie wir auf den Plan B würden
vorgehen. Und finden das die Leute dann gut oder haben das Gefühl, er hat mich jetzt einfach aufgegeben?
Nein, im Moment verschrecken vielleicht die Leute manchmal, vor allem die Angehörigen, eigentlich meistens mehr als der Patient selber. Und im Nachhinein habe ich immer wieder Dank bekommen dafür, weil sie gesagt haben, jetzt ist endlich einmal die Sache beim Namen genannt worden. Und das hat wie Eis gebrochen, dass man auch miteinander darüber reden kann.
Aber wo Sie das angefangen haben, eben, das sind Spitäler ganz anders gewesen, weil im Spital, wo wir die Leute heilen, und Sie wollen die Leute möglichst gut in den Tod begleiten. Was hat das im Spital für Auswirkungen gehabt?
Ja, das hat zum Teil schon rechte Widerstände gegeben. Also die erste Palliativstation habe ich am Spital Limmatal aufgebaut.
In
Schlieren, im Pflegezentrum. Und wo wir dann einen Leistungsauftrag haben von der Gesundheitsdirektion für eine Abteilung im Spital, hat mit Spitalleitung gesagt, wissen Sie, wir sind gar nicht interessiert daran. Wir wollen nicht das Image von einem Sterbenspital bekommen.
Aha.
Also die Spitäler
gibt es Sterbenspitäler, die so ein Image haben? Oder?
Nein, aber das ist einfach denen ihre Angst. Wir sagen, wir machen auch Palliativmedizin, dann kommen Patienten nicht mehr zu uns, weil man denkt, jetzt stirbt man.
Aha.
Und ich glaube, das ist so ein Widerstand, der an vielen Orten vorhanden
ist. Und wie haben Sie den können brechen?
Also, dort im Limmatal-Spital nicht können brechen.
Nein.
Nein, ich bin dann...
Hat man einfach gesagt, nein, wir wollen da möglichst wenig Tote haben,
ja,
oder?
Ja.
Oder die Toten möglichst weg von den anderen, damit man sie nicht sieht.
Es hat natürlich auch ein bisschen damit zu tun, wie heute die Qualitätskontrolle läuft. Das Bundesamt für Gesundheit vergleicht Spitäler, wie viele Todesfälle sie pro Jahr haben. Und das, was wenig Todesfälle hat, ist ein gutes Spital und das, was viele hat, ist ein schlechtes.
Ist das eine gute Beurteilung? Das
ist eine Katastrophe, weil man natürlich dann jeder probiert, den heißen Herdöpfel sterbende Patienten möglichst noch weiterzugeben, damit er nicht bei ihm mit Statistik reinfällt.
Aber wer hat denn so etwas festgelegt? Das sind doch sicher auch Ärzte dort.
Ich habe mal mit dem Mathematiker vom Bundesamt für Statistik geredet, der das Ganze auswertet. Und dann hat er gesagt, ja, weißt, wir müssen halt einfach mit einfachen Zahlen Statistiken machen. Und das ist eine von den Zahlen, die wir relativ leicht überkommen.
Also, super, hä?
Ja, also nicht.
Aber was bedeutet das, wenn man eben da in dieser Statistik schlecht dasteht für ein Spital? Kommt es weniger Geld über, oder was?
Nein, es ist mehr ein Imageproblem. Oder? Dass sie das Gefühl haben, ja, wenn das dann publik wird, dann kommen Patienten nicht mehr zu uns, weil man denkt, jetzt stirbt man einer als ein anderes Spital.
Also in Schlieren ist das nicht gegangen. Dann müssen sie das Haus weitergehen.
Ja.
Wohin sind sie gegangen?
Dann bin ich nach Affolter am Albis gegangen.
Also in die Provinz raus.
Ja.
Ja. Und dort war man offener gewesen, als, sage ich mal, in der Anglo-Zürich.
Ja, dort war man offener gewesen. Dort war man schon offen gewesen, als ich noch in Schlieren war. Und habe mich dort eigentlich schon angepackert, ob ich nicht nach Affolter kommt, weil sie jeder Interesse das machen. Affolter hat aber damals auch ein anderes Image gehabt. Die haben immer eher eine andere Medizin gemacht, als man sonst in den Spitälern gemacht hat.
Mhm.
Und dort haben wir das dann können umsetzen haben wir können.
Ist Affolter eines von den Spitälern, die man jetzt schliessen wollte?
Ja, genau.
Ausgerechnet, aber nicht wegen Ihnen?
Nein. Das, was man jetzt nicht geschlossen hat, ist nämlich genau die Palliativstation, die ich damals aufgebaut habe, und die Akutgeriatrie. Den Rest hat man jetzt, also die Medizin und Chirurgie, die hat man geschlossen.
Gut, und wie sind Sie vorgegangen? Was haben Sie denn da gemacht, um zu sagen, ich mache jetzt das anders, als es bisher gemacht worden ist, im Spital selber?
Also auf der einen Seite braucht es ja ein Team. Es ist nicht einfach eine Solo-Nummer, die man macht. Oder? Also es braucht ein Team mit guten Pflegenden, mit Therapeuten, die dazugehören. Es braucht Räumlichkeiten, die nicht irgendwo mitten im Verkehr von einem Spital sind, sondern wo man eine gewisse Ruhe hat. Und wir haben dort ein separates Gebäude gehabt, wo wir das können realisieren konnten. Und es braucht natürlich auch dann am Schluss doch auch einen Businessplan, wo das Spital nicht das Gefühl hat, das gibt für uns einfach eine grosse Gruppe, wo das Geld drin verschwindet.
Aber was steht im Businessplan drin? Es sterben bei mir in diesem Jahr so und so viele Leute, die so und so viele Tage da gelegen sind, oder wie?
Ja, ungefähr so sieht das aus und muss man das ausrechnen. Ja.
Wow, also ist schon ein bisschen speziell.
Wobei man muss auch sagen, dass nicht alle Patienten sterben auf der Palliativstation. Oder? Auf der Palliativstation ist das Ziel eigentlich, eine Situation so zu stabilisieren, dass die Leute wieder heim können, weil die meisten wollen eigentlich daheim sein. Und wir haben etwa 40%, die sterben in der Palliativstation, 80% gehen wieder
heim. Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Kategorien? Die noch heimgehen können, sind die eigentlich besser unterwegs?
Also die kommen vielleicht einfach früher, die haben irgendeine komplexe Schmerzen, die man sonst nicht in den Griff bekommt, darum kommen sie auf die Palliativstation. Manchmal sind es die ganze psychosoziale Situation, die dekompensiert, und wenn man das alles stabilisiert hat und die Heim wieder ein Netz aufgebaut hat, dann könnt ihr wieder daheim bleiben. Mindestens für eine gewisse Zeit. Vielleicht kommen sie halt irgendwann nochmal, aber vielleicht dürfen sie auch daheim bleiben bis sterben.
Hilft Meditation? Haben Sie da Erfahrungen, Leute, die meditiert haben, dass die da können besser dann eben in die andere Welt, wenn es die dann gibt, übergehen?
Ich habe schon den Eindruck, also vor allem, eben, ich glaube, bei ganz vielen Menschen kommen mindestens phasenweise Angstgefühle auf, wenn es aufs Handy zugeht. Und mit den Angstgefühlen umgehen kann man besser, wenn man meditieren kann, denke ich.
Mhm. Was spielt der Glaube für eine Rolle?
Für viele Leute positive, also die das Gefühl haben, nach dem Tod kommt etwas Positives, sie freuen sich auf das, was kommt, die können besser gehen. Es gibt aber
die sagen, ich komme jetzt ins Paradies.
Ja, und es gibt aber auf der anderen Seite natürlich die Angst haben, komme ich denn echt ins Paradies?
Ah, ja.
Die also von einer alten kirchlichen Tradition erzogen worden sind, oder? Wo das Gefühl haben, man kann so oder so nie alles recht machen und vielleicht langt es mir gar nicht. Und dann gibt es Angst vor dem Gehen.
Und die Leute, die mit sich im Reinen sind oder das Gefühl haben, sie sagen mit sich im Reinen, können die leichter gehen?
Ja, das habe ich schon das Gefühl. Also vor allem eben die, die das Gefühl haben, ich habe nicht noch irgendetwas, das ich erledigen sollte, etwas, das noch unfertig ist, sondern wenn man so ein bisschen einen aufgeräumten Tisch hat und dann kann gehen.
Reden dann die Leute über das, wo sie das Gefühl haben, sie haben falsch gemacht im Leben?
Zum Teil schon. Wobei, ich glaube nicht, dass es primär mit mir als Arzt darüber redet, aber manchmal, wenn man merkt, irgendwie jemand, da wurmt dann einfach irgendetwas und man fragt nach, dann könnte dann schon manchmal solche Geschichten führen.
Ich habe noch mal gelesen, also in anderen Studien und so, niemand hätte gesagt, schade, ich hätte mehr im Büro Zeit verbringen sollen. Oder bei der Arbeit. Ja. Sie sind jetzt zwar pensioniert, aber sie arbeiten natürlich weiter, immer neue Projekte etc. Obwohl, wenn man gehört, am Schluss ist das alles irrelevant. Was ist am Schluss relevant?
Ich glaube schon, die Leute, die zurückschauen können auf ein Leben, wo sie das Gefühl haben, ich kann irgendeiner Art und Weise Spuren hinterlassen, ich kann irgendetwas bewegen. Es ist nicht so, dass wenn ich nicht mehr da bin, dann merkst du nach 3 Tagen niemand mehr, dass es den Kunst nicht mehr gibt. Das Gefühl ist, glaube ich, für viele Leute ein wichtiges Gefühl.
Sie haben einmal, glaube ich, von sich selber gesagt, ich glaube nicht, dass ich Angst vor dem Sterben haben werde. Wie sicher sind Sie?
Nicht hundertprozentig. Darum sage ich nur, ich glaube es, aber ich würde es nicht unterschreiben, dass es so ist. Weil ich
glaub... Aber jetzt müsste man doch meinen, Sie wissen am besten, wie man sich richtig verhält, dass es dann am besten eigentlich über die Bühne geht. Und trotzdem, Sicherheit haben Sie nicht.
Nein, weil es ist ja eine Situation, die wir nicht üben können, die wir noch nie selber erlebt haben. Und in dem Sinne können wir nicht sicher sagen, wie wir darauf reagieren. Wenn es so weit
aber es ist erstaunlich. Ich habe jetzt gerade geredet, einen berühmten Palliativforscher in Kanada, internationale Kapazität. Am Schluss war es sehr offen, wo die Diagnose kam, ist von diesem Krebs und so. Und am Schluss hat er plötzlich gesagt, ich habe Angst. Es soll niemand mehr kommen.
Ja. Oder wenn wir schauen, Elisabeth Kübler-Ross, die ja so eine der ersten berühmten Sterbeforscherinnen war, die sich extrem schwer tut am Schluss, um selber zu
sagen. Das hat mich überrascht. Ihre Schwester hat mal gesagt, ich habe das Zitat, sie will noch bestimmen, wann sie gehen kann. Ich glaube, sie kann nicht loslassen. Sie ist einfach noch nicht bereit. Sie hat so viel über Tod und Sterben geschrieben, ist sogar verherrlicht. Jetzt, da ihre Zeit kommt, sagt sie, ich muss noch dies und das machen. Könnte Ihnen das auch passieren?
Ich kann es nicht ausschliessen, weil ich glaube schon, dass der Großteil der Menschen dann, wenn es kommt, das Gefühl hat, eigentlich ist es noch zu früh, ich hätte noch das machen und das hätte ich noch machen. Und die Frage ist, ob man dann kann sich umstellen und sagen, okay, das lerne ich, ich kann ja eigentlich schon viel machen, oder ob man an dem festhalten, wo man eben gemerkt hat, dass man es nicht mehr machen kann.
Eben, es ist eine Extremsituation, wo man nicht üben kann, aber kann man sich darauf vorbereiten? Gibt es denn Sachen, die man im Leben, vor allem in einer späteren Lebensphase, machen sollte, damit es dann eben nicht schief rauskommt?
Also ich glaube, das Loslassen üben ist das Wichtigste, oder? Und Loslassen üben kann man auf ganz verschiedene Arten und Weise. Also erstens mal, dass wir vielleicht nicht mehr so leistungsfähig sind, wie wir in jüngeren Jahren sind, dass man nicht das Gefühl hat, man muss noch mithalten mit den Jungen, man kann mal in die Winden raufgehen und all den Krümpel in die Hände nehmen und dort mal die Hälfte davon aussortieren. Das sind eigentlich alles gute Prozesse, genauso wie man auch Beziehungen muss loslassen im Laufe des Lebens. Und das hilft eigentlich.
Hilft das, dass man weniger Beziehungen hat? Wenn man stirbt?
Nein, ich glaube nicht weniger Beziehungen, dass man wieder andere Beziehungen hat, aber dass man lernt, eben auch eine Beziehung loszulassen und halt nicht zu klammern.
So wie das der Dr. Roland Kuhn, danke vielmals. Ein sehr interessanter Einblick in eine Welt, die man sonst nicht so kennt, aber wo eine ist, mit der wir uns alle werden früher oder später auseinandersetzen als Angehörige oder dann eben selber, wenn die entscheidende, wichtige, völlig unvorhersehbare Stunde kommt, wo man selber aus dem Leben scheiden wird. Danke vielmals. Was ist Ihr erster Musiktitel, Herr Kunz?
Das wäre «Black Magic Woman» von Gala Santana.
Medizin wechseln wir ins Showbusiness zu der Regula Esposito, bekannt als Bühnenfigur Helga Schneider. Sie ist in Zürich im Niederdorf aufgewachsen. Und mich hat Wunder genommen, wie das für sie war, so als Jugendliche.
Also damals war es grossartig. Es war natürlich auch ein anderes Niederdorf als heute. Mhm. Heute ist es ja von Turnschuhen, Läden und Kebabmeilen.
Und damals mal?
Es war wirklich ein Dorf. Also ich konnte natürlich in der Teenie-Zeit nicht die Nacht mit einem küssen, ohne dass meine Mutter am nächsten Morgen gewusst hat. Da wurde mir beobachtet worden. Es war ein Dorf. Es war noch der Glasreparaturmann. Der Mann ist noch mit dem Glöckli durch die Gasse gelaufen. Es hat noch Schuhe machen können, und den Schreiner. Man hat sich gekannt. Es war wirklich ein Dorf.
Okay. Also dein Vater war Architekt. Ja. Deine Mutter Hausfrau oder was?
Hausfrau und Keramik.
Okay. Mhm. Und die haben gesagt, also, das Mädchen muss einen richtigen Beruf lernen.
Ja, das habe ich also wirklich da. haben wir uns alle in der Familie zusammen ausgebissen.
Wie denn?
Ja, ich wollte einfach Künstlerin werden. Man muss dir vorstellen, so meine Jugend war Neumärt Theater. Man hat, die Mamis und Papis von meinen Schulfreundinnen haben im Ensemble gespielt. Der Giger war der Nachbar. Es hat einfach wahnsinnig viele bildende und darstellende Künstler in dem Dörfli. Und ich bin so in diesem Umfeld, also so in der 68er-Leute-Bewegung, gross geworden. Meine Eltern waren aber sehr konservativ. Und ich wollte einfach Künstlerin werden. Das war mir eigentlich egal, was. Einfach Kunst, Kunst, kreativ. Und dann,
aber hast du gar nicht irgendwie Zielrichtung gehabt, weil du hast mal, ja dann wieder Theater, aber dann hast du auch Musik gemacht, Saxophon.
Ich wäre wahnsinnig gerne Bühnenbildnerin geworden.
Bühnenbildnerin? Ja. Also hinter der Bühne?
Ja, die Bühnenbilder entwerfen. Mhm.
Aber das hast du ja dann später, glaube ich, bei Acapulco gemacht.
Ja, partiell, ja.
Ja. Ja. Und an was ist das gescheitert, der Traum? Warum ist der nicht realisiert worden?
Ja, wir haben wirklich, ich und mein Vater, wir haben strengste Diskussionen gehabt. Er war ein, sagen wir mal, so ein rechter Patriarch gewesen und so noch alte Schule. Und ich habe von Anfang an gesagt, ich werde nie so ein Vödelbürger wie ihr. Ich, auch wenn ich ein Mädchen bin, ich gehe sicher nicht. Ich werde nicht jetzt einfach Hausfrau und komme 5 Kinder über und bin dann nach einer Putzmaschine zuhause. Ich will wie meine Brüder, wie ein Mann durchs Leben gehen.
Und an dem
hat er mich aufgehängt und gesagt, du kannst schon Künstlerin werden. Aber wenn du wirklich willst, auf eigenen Beinen stehen, dann musst du einen Beruf lernen, wo du dein Geld kannst selber verdienen.
Und dann hast du die Idee gehabt, Hochbauzeichnerin zu werden?
Ja, das war natürlich seine Idee.
Seine Idee. Du hast ja dann sein Leben irgendwie klar als Architekt. Hat das Gefühl, das ist so ein bisschen die gleiche Bandbreite, die er sich betätigt.
Es hat auch noch mehr Architekten und Innenarchitekten gehabt in dieser Familie in Esposito. Und es ist schon, also ich muss sagen, es ist ein lässiger Beruf. Es war eine coole Lehre gewesen. Ich habe wahnsinnig gutes Fundament gelernt. Also ich bereue es keine Sekunde. Das hat mir, glaube ich, im Leben später sehr viel gebracht.
Aber du redest immer von deinem Vater, nicht von deiner Mutter. Und sie ist Appenzellerin. Was ist denn an Appenzellerischem mit dir drin?
Ja, das frage ich mich. Ja, da würde ich sagen, nicht mehr viel.
Man sagt, Appenzeller sind noch witzige Leute. Könnte es das sein?
Ja, ich kann es nicht sagen. Also meine Mutter war so richtig in Sprüchenklopfer.
Aha!
Also eigentlich war der Papi mehr lustig gewesen, aber der gezielte Spruch ins Herz oder so in die Wunden rein, so aus dem Nichts rausgeschossen, so weißt du, so aus dem Halfter raus, das ist immer von der Mutter gekommen.
Okay, also dann wissen wir doch wenigstens, wo das herkommt. Weil du bist ja dann doch, nachdem du das gemacht hast, irgendwo in die künstlerische Welt eingetreten. Ja. Wie ist das passiert?
Ja, ich habe dann Gotte gehabt, meine Tante. Die hat mich, also sie hat einfach wie meine Eltern kein Geld gehabt für Musikstunden und sie hat uns Kind gefördert. Die Vatergotte hat sie geheissen.
Die Vatergotte?
Ja, das ist einfach, sie war Handarbeitslehrerin. Darum ist sie die Vatergotte. Ja, wir haben alle so Namen gehabt. Die Vatergotte hat mir also 12 Jahre Musikunterricht gezahlt.
Ah ja. Und was war das Instrument, das dich interessiert hat?
Ja, ich bin auch nicht so toll. Ich wollte unbedingt Saxophon spielen.
Aber
das hat aber
gut
geheissen, das ist primitiv für ein Mädchen. Das geht gar nicht. Und dann habe ich dann Querflöte gelernt.
Querflöte?
Das finde ich nach wie vor ein ganz schlimmes Instrument.
Wieso?
Außer in der klassischen Musik.
Eben, dort ist doch eigentlich
dort ist es okay,
fein und schön und irgendwie eingängig und so.
Ja, vielleicht noch so ein bisschen Samba, aber sonst nein. Und danach habe ich dann das selber später mit Klarinetten und Saxophon. Und dann ab 14 hat man einfach immer Bands gekommen. Ich hatte in der Freizeit Alo Griesbach immer so einen Probekeller gehabt, dann haben wir Bands gehabt und dann immer Musik gemacht und Theater gespielt. Und irgendwann bin ich dann in der Big Band gelandet, die Cover Girls geheissen hat.
Was ist das für eine Band gewesen? Sie ist an mir vorbeigegangen, also im Gegensatz zu andere Gruppe. Was ist das für eine?
Das war so eine Partyband. Wir haben so 60er und 70er Jahre Schlager nachgespielt. Und sehr pompös inszeniert mit Kostüm und Bühnenbild. Und
dort bist du Saxophonistin.
Und dort bin ich Saxophonistin.
Aber wann ist dann der Schritt gemacht worden zum Beruf?
Ja, aus dieser Geschichte sind eigentlich die Aka Pickles entstanden.
Ah ja, dort hast du die...
Vier Girls aus dieser Big Band.
Dennis Geiser, Bettina Dieterle und du, ihr.
Und Fritz
sind alle dort dabei gewesen.
Sind dort dabei gewesen. Und wir haben es dann so wie als Acapella-Band abgekoppelt. Und haben angefangen, auf Privatfesten zu spielen. Und haben das für jedes Fest ein bisschen anders angelegt. Und haben das ein bisschen inszeniert.
Und hat das funktioniert?
Abgefahren.
Ja.
Und dann, das ist völlig dilettantisch und also das war nicht jetzt ein Plan gewesen, jetzt werden wir berühmt, jetzt, das machen wir jetzt, das haben wir einfach gemacht, aus Fun.
Aber haben das neben dem Beruf
wir haben alle noch gearbeitet,
ja.
Und dann ist das einfach wirklich eingeschlagen, dann sind wir so völlig blind mal auf Freiburg, an Künstlerbösen und auf Thun an Künstlerbösen und es hat einfach gemacht, Peng. Und dann haben wir uns wie müssen entscheiden, ja, gehen wir jetzt auf die Tournee oder gehen wir ins Büro arbeiten. Und für mich war es klar, Kunden.
Ja, klar, ist doch spannend. Mhm. Und hat funktioniert.
Ja.
Ziemlich lange hat es funktioniert, oder?
Ja.
Und dann hat es nicht mehr funktioniert.
Nein.
Und dann haben die Frauen anfangen untereinander kehren. Konflikte unter Frauen. Man sagt, Frauen untereinander haben ganz andere Kommunikationsstruktur, wie die heute überall verbreitet, als die blöden Männer. Ja. Aber wie auch jetzt nicht mehr gegen.
Nein, wir hatten Konflikte in der Gruppe. Immer wiederkehrend. Und dann irgendwann sind einfach die Konflikte so gross gewesen, dass man einfach dann mal gefunden hat, das war's.
2008 war das, gewesen, ja. Oder? Also muss ich sagen, eben Helga ist eine Kunstfigur, die du dann gemacht hast, rausgewachsen aus Aka Pickle. Und das ist ein riesiger Erfolg seit vielen Jahren. In Deutschland gibt es einen Helga Schneider.
Yes.
Haben wir euch nicht miteinander abgesprochen? Er ist ein Mann.
Ja, ich kenne ihn. Ja.
Und was sagt er zu dir?
Ich habe, als ich den Namen Helga Schneider gewählt habe ich ihn noch nicht gekannt. Kurz darauf aber kennengelernt. Jetzt haben wir natürlich auch viele lustig gefunden. Und wenn ich gewusst hätte, dass wir beide doch dann mal sehr bekannt werden, hätte ich glaube einen anderen Namen gewählt.
Eben. Aber eben normalerweise nimmt man ja einen Namen, einen Künstlernamen, damit es ein bisschen sexier tönt.
Mhm.
Du hast das Gegenteil gemacht.
Ja, wir haben natürlich die unsexy DPS-Kunstfiguren mal gewählt, oder? Und dann ist Betty und Fritz, die haben die Figuren schon gehabt von der Theaterschule. Das war dann Anne-Marie Jäger, Barbara Hutzenlaub. Und dann, ja, wie heisst du jetzt? Und dann zuerst haben wir mal, ja, Gerda haben wir, glaube ich, noch gehabt. Und dann bin ich dann Helga geworden, weil ich eine Tante. Helga Esposito, die ist jetzt leider verstorben. Das war eine ganz heisse Nummer, Bayerin.
Aha.
Und die hat ganz eine gute Lache gehabt, Helga. Wegen der habe ich einfach Helga im Orbit gehabt und gesagt, Helga finde ich einen geilen Namen. Und irgendwann hat es geheißen, ja, wir müssen das Programmheftchen drucken. Ja, Helga, wie? Ja, weiss ich, was? Meier, Müller, Schneider, nimm etwas Schneider. Also es ist völlig unspektakulär entstanden.
Und hören wir uns doch so einen kleinen Ausschnitt aus einem deiner Programme an.
Ja, aber ab 50 als Frau im Showbiz ist natürlich puff. Ja, das ist ein No-Go, oder? Das gut, es ist auch ein scheissiges Alter. Ich muss sagen, es ist gut, auf die andere Seite, man sagt ja nicht umsonst, man ist so alt, wie man sich fühlt. So ein Scheissdreck. Nein, man ist so alt, wie man aussieht, oder? Als Frau sowieso. Es eigentlich ist einfach, dass mit 50 schaurig viel dafür musst du das überhaupt noch ein bisschen aussehen, oder? Komm, wir können offen reden miteinander, oder? Weil wenn ich hier oben schaue, es hat ein paar ältere Kaliber. Schau mal, ja, Jesus Gott, ja, nein, ist gut, ich habe es gesehen, danke. Jesus Gott, ja, da können wir ja einfach offen und ehrlich sein, oder? Kennen Sie es ja, es wird einfach von Jahr zu Jahr wird's einfach immer schlimmer, oder? Schau mal, alleine die morgendliche Entfaltung im Badzimmer, oder? Das wird doch immer schlimmer, du Freund. Ich bin gerade duschen, in einer Viertelstunde bin ich putzt und gestrahlt gewesen, oder? Heute, ich habe 2 Stunden, bis da alles am richtigen Ort hängt. Das wird doch immer... Nein, allein die Bindehautschwäche auf dem Augenlid oben, wenn ich mich schminken will, oder? Mit dem Pinsel da, das Lederl da oben, das ganze Baum, da kommt das ganze Material kommt einfach mit dem Pinsel, oder? Du, wenn das so weitergeht, habe ich bald einen Grind im Badzimmer und spürst du in der Garage raus.
Also, was erzählst du uns da für eine Geschichte eigentlich?
Ja.
Oder das ist so ein bisschen die Grundhaltung von deinen Geschichten, oder, die wir da hören?
Ja, ich erzähle einfach die Realität.
Nein, also, das stimmt ja nicht. Das ist ja nicht deine Realität.
Ja, übrigens, du hast dich noch nie schminken
müssen. Ja, gut. Ja, ich schon, wenn ich im Fernsehen war. Aber jetzt tust du da eigentlich dich schlechter darstellen oder die Frauen in deinem Alter schlechter darstellen, aber weil du das auf dich beziehst, ziehst, wirkt das sympathisch. Aber die anderen, die da zuhören und im Publikum sind, die müssen ja dann sich überlegen, hey, eigentlich bin ich gemeint.
Ja, also Ziel ist schon, dass ich irgendeine Geschichte erzähle, wo sich die Leute selber in mir selber wiedererkennen, oder? Und ich erzähle ja nichts, was nicht wahr ist.
Also, was heisst das so?
Logisch.
Du hast sicher nicht zwei Stunden am Morgen. Das ist ja logisch alles.
Stunde ganz langsam.
Ehrlich?
Also musst du also aufwachen, das ist eine Challenge.
Du hast etwas erlebt, das niemand erleben wollte. 3 Wochen nach deiner Hochzeit ist dein Mann gestorben. Was ist passiert? Wie hast du das erlebt?
Ja, also er ist gestorben an einem Herzstillstand.
Wie alt war er?
Er war 42, also, 35.
In den besten Jahren von seinem Leben. Ja, und ist nicht krank?
Nicht krank, kein Vorzeichen. Also er ist zu einem Arzt gegangen. Und er hat ihm das gesagt, dass er das Gefühl hat, er hat mit dem Herz ein Riesenproblem. Also die klassische linken Arm tut weh, stechen im Solarplexus, Übelkeit. Und er hat ihn heimgeschickt und hat ihm einen Säureblock gegeben, gesagt, sag den Magen.
Ah ja, super. Hä?
Ja, das ist natürlich
und, jetzt... Und
dann? Und dann ist er... Ich bin mit den Oka Pickles, wir waren auf Tournee in Köln. Und ich habe noch telefoniert mit ihm, zur Nacht. Und wir haben... Er war am Erbrechen im Telefon. Also, sorry, ich darf mir jetzt schon erzählen, so Zeugen. Jetzt wird es halt schnell ein bisschen traurig. Am Telefon und ich habe gesagt, hey, Leute, im Brüderangang ins Spital. Und dann, nein, jetzt tue ich zuerst schlafen. Jetzt werde ich ganz müde.
So wie die Männer sind. Hey, wir nehmen das nicht ernst, oder? Wenn etwas ernst ist und die Frau ist gerade nicht da und verzweifelt fast. Oder so.
Nein, er hat Angst gehabt. Er hat gesagt, ich habe das Gefühl, ich muss sterben. Das ist
hat etwas, er das gesagt?
Er hat mir das gesagt.
Und ist er trotzdem nicht in den Notfall gegangen?
Nein, und er hat es mir aber versprochen, dass er, wenn es nochmal kommt, geht. Und ja, und dann so, ich liebe dich. Leute, ist mir morgen gerade an. Und sie ist gerade nachher gestorben. Im Bett.
Okay. Und wie hast du das erfahren?
Ja, am nächsten Morgen habe ich gecheckt, dass etwas nicht stimmt. Und mache jetzt eine Kurzversion. Habe dann am Telefon in Zürich die Wohnung aufbrechen lassen. Mhm. Und dort hat dann meine beste Freundin zusammen mit dem Hausbesitzer im Bett gefunden. Und das ist natürlich ein Schock total.
Ja, ist ja klar. Und du hast dann natürlich, du hast mal gesagt, das ist wirklich... Das Schlimmste war, was du wahrscheinlich in deinem Leben gehabt hast und bist dann nachher glaub, relativ lang ein bisschen gelähmt gewesen. Bist du in Therapie gegangen?
Ja, auch ja. Ja.
Und wie lange ist es gegangen, bis du einigermaßen wieder aus dem rausgekommen bist?
Ja, das sind so Etappen, aber ich würde sagen schon, also das erste Jahr ist sehr übel gewesen. Man funktioniert ja dann einfach und hat mit 1000 Sachen, man ist auch mit 1000 Problemen dann auch noch konfrontiert, was mit dem Todesfall zu tun hat. Es ist dann ein außergewöhnlicher Todesfall, da kommt Gerichtsmedizin und. Und so auf der Gefühlsebene würde ich sagen, so 3 Jahre habe ich gebraucht, bis ich wieder andere Männer angeschaut habe. Man hat zwar mal vielleicht Sex gehabt mit jemandem, aber bis ich wieder jemanden angeschaut habe.
Und dann hast du wieder jetzt einen Mann, hast einen, der heisst Freddy und ist aus der Fußballwelt,
ja,
oder?
Ja.
Und wie lange
Super Freddy.
Der Super Freddy. Und wie gehst du mit dem um? Weil jetzt hast du einen, der total auf Fußball abfährt.
Also ich bin eine wahnsinnig gute Beobachterin und finde den Fußball sehr, sehr spannend.
Also ist der Freddy Bickel, muss man noch sagen, ist also, was ist er gewesen?
Sportchef, IB, GC,
FCZ, eigentlich alles durchgemacht und so. Rapid Wien. Im Moment zwischen 2 Stationen, oder wie sagt man das?
Ja, genau.
Aber wie ist das für dich als Frau, wenn einer dann ununterbrochen Fußball schaut am Fernsehen?
Ah, das finde ich super. Also, ja. Das, mit dem, also grundsätzlich mal kein Problem. Das ist seine Welt, ich kenne ihn nicht anders. Ich finde die Welt grossartig. Und ich habe ja auch meine Welt und ich finde es vor allem super. Das Geniale ist ja, dass wir beide so Berufe haben, wo wir so 500% auf etwas fixiert ist. Und dann hat man auch ein gegenseitiges Verständnis, dass jetzt die andere hat Premiere, die schnurrt nur noch über das und der andere hat den Match, der schnurrt nur noch über das. Dass man sich da auch den Freiraum geben kann.
Danke vielmals. Regula, sehr interessant. Dir alles gut, die letzte Musiktitel, die du noch zu gut hast.
Ja, das ist ganz klar.
Ja.
Hey, my absolute favorite, ein Gesamtkunstwerk.
Nämlich?
Bohemian Rhapsody.
Das war Erfolg aus unserer Sommerserie Best of Doppelpunkt. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski. No escape from reality.
open your eyes, look up to the skies and see. Easy go, little high, little low. Anyway, the wind blows, doesn't really matter to me. Mama just killed a man, put a gun.
Mamma mia,
mamma mia, let me go. Beelzebub has the devil put aside for me, for me, for me.
So you think you can stop me and spit my eyes? So you think you can love me and leave me to die? Oh, baby, can you
Talkshow von der Schweiz. Nur auf Radio 1. Radio 1, Visite. Das ist Ihr Podcast. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.